Oh ja, die Vergangenheit kann wehtun, aber wie ich es sehe, läuft man entweder davon oder man lernt davon.
Die Vergangenheit kann wehtun, aber wir können daraus lernen oder wir können weglaufen. Ein sehr, sehr weiser Satz aus einem Kinderfilm tatsächlich, und zwar von dem Herrn Rafiki aus König der Löwen. Und Vergangenheit ist ein ganz gutes Stichwort, weil heute beschäftigen wir uns mit, ich würde mal sagen, den größten Zeichentrickfilm aller Zeiten aus dem ein Meisterwerk von Disney, nämlich König der Löwen. Und wir werden mal herausfinden, warum eigentlich König der Löwen nicht nur ein erfolgreicher Kinderfilm ist, sondern auch so viele Erwachsene begeistert. Und da werden wir ganz viele Sachen herausfinden. Aber ich fange mal an. Guten Morgen, Andi. König der Löwen, Rafiki. Kannst du dich erinnern, wann du den Film das erste Mal gesehen hast?
Ich würde mal sagen, das ist mindestens schon 20 Jahre her, und habe ihn danach auch nicht so oft nochmal gesehen. Aber der Plot ist mir natürlich bekannt. Ich habe ihn auch im Vorfeld jetzt hier nochmal angeschaut. Ich glaube, es würde mir und unseren Zuhörerinnen nochmal helfen, die Charaktere nochmal einzuführen und so ganz kurz über diesen Film rüber zu fliegen. Rafiki hast du ja gerade schon genannt. Wer waren das eigentlich?
Genau. Also Rafiki, der nicht unbedingt der Hauptcharakter, aber der weise, wenn man so will, Mentor des jungen Löwen Simbas, der so die Hauptfigur des Films ist. Und der junge Löwe Simba ist quasi ein Löwe, der als Königssohn, der König der Löwen, König der Löwen heißt der Film. Das heißt, der junge Simba kommt auf die Welt, ist auch gleichzeitig der Start des Films. Und sein Vater ist Mufasa, und die erste Szene ist auch gleich, ist sehr, sehr viel Pathos. Es gibt ein Königsfest, der Simba wird in die Höhe gehalten und alle feiern. Und somit haben wir schon mal die, ich sag mal, wichtigsten Hauptcharaktere. Wir haben den jungen Simba, der als kleiner König auf die Welt kommt. Wir haben seinen Vater Mufasa, der aktuelle König. Und dann gibt es aber, das ist auch direkt die zweite Szene des Films, dann gibt es den, wie es so in jedem Film gibt es den Antagonisten, und das ist der böse Onkel Scar. Scar ist direkt, wird direkt in der zweiten Szene gezeigt, der Zeremonie fernbleibt und deswegen, ich sag mal, sehr viel Aufruhr und sehr viel Ärgernis bei der Königsfamilie hinterlässt. Und Scar ist der böse Onkel, der, ja, der selbst gerne König wäre, der auch optisch ganz offensichtlich als Bösewicht ja, wahrgenommen wird und der ja, im späteren Verlauf auch eine sehr starke manipulative Beziehung zu Simba aufbaut, aber auch eine sehr, jetzt kann man sagen, tödliche Beziehung zu seinem Bruder, dem aktuellen König Mufasa, aufbaut. Aber das ist mal so für den Start die wichtigsten Charaktere. Es gibt Mufasa, den König der Löwen, der bekommt einen Sohn, Simba. Wir haben den bösen Onkel Scar. Auf dem Weg des Films werden uns gleich noch ganz viele weitere Charaktere beleuchten, aber genau, das ist mal so das Grundsetup, in dem wir uns bewegen. Ich kann auf jeden Fall sagen, König der Löwen war mein erster Kinofilm 1994. Das ist so der Raum, in dem wir uns bewegen. Da ist der Film rausgekommen. Bis heute, glaube ich, auch der erfolgreichste Zeichentrickfilm. Aber es war mein erster Kinofilm und ich habe ihn, glaube ich, schon 38 Mal gesehen. Ist jetzt nicht übertrieben. Und wenn ich so daran denke, was hat's, ja, warum hat er mich als Kind so begeistert? Und ich habe jetzt auch vor der Folge mal geguckt, warum begeistert er mich jetzt? Dann waren es unterschiedliche Sachen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, er hat mich damals genauso begeistert wie heute.
Ja, bei 38 Mal schauen, so ein Film, Christian, da muss er ja wirklich ein absoluter Fan davon sein. Das wäre auch nochmal meine Frage an dich. Wir sind ja hier im Podcast Business, Pop und Kultur. Wir versuchen immer Muster aufzudecken und herauszuarbeiten, die letztendlich in verschiedensten Kontexten unseres Lebens, sei es jetzt Alltag, sei es jetzt Privatleben, immer eine Rolle spielen. Was würdest du denn sagen, vielleicht vorab nochmal an alle unsere Zuhörerinnen, warum dieser Film eigentlich ja, so eine Rolle gespielt hat oder so eine Rolle spielt und was man da eigentlich so rausziehen kann. Wieso der sich eignet, auch für unseren Podcast hier.
Ich glaube, es war damals auch einer der ersten Disney-Filme, die ein sehr, sehr ernstes Thema und auch sehr drastisches Thema gezeigt haben. Ich glaube, es war auch der erste Disney-Film, wo wirklich ein Hauptcharakter, jetzt spoilern wir, aber ich gehe davon aus, dass fast jeder den Film schon gesehen hat. Ansonsten jetzt, jetzt weghören, den Film schauen und dann weiterhören. Aber es war, glaube ich, der erste Disney-Film, wo explizit ein Charakter wirklich umgebracht wird. Also das gab es so in der Form nicht. Und das wird auch sehr explizit gezeigt. Und nicht nur die Darstellung, wie der Mufasa in der Mitte des Films stirbt, sondern auch das, das Drumherum wird sehr intensiv behandelt. Und damit ist es ein sehr reifer Film, wenn man, wenn man guckt, okay, was wird da eigentlich abgebildet? Also es, es geht dann viel später um das Thema Schuld, um das Thema Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, vielleicht auch mal Verdrängen von der Vergangenheit. Und jeder kennt die Lieder. Ich meine, ich glaube, ich muss einfach nur Hakuna Matata sagen und jeder hat sofort eine Melodie im Ohr. Also auch die Filmmusik ist bis heute noch da. Aber überhaupt so dieses ernste Thema, natürlich hier sehr drastisch dargestellt am, am Tod eines meines Hauptprotagonisten, dieses gesamte Thema Tod, Schuld, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist etwas, was da, glaube ich, sehr intensiv behandelt wurde. Und das ist wirklich ein eindeutiger Unterschied jetzt zu anderen Disney-Filmen, wie jetzt, keine Ahnung, Kapu Kappa, Die Schöne und das Biest, Das Dschungelbuch, die dann doch eher, ich sag mal, seichtere Themen behandelt haben.
Okay, damit eignet er sich ja auf jeden Fall für uns. Du hast es schon erwähnt, 1994 ist der rausgekommen und hat einen sehr berühmten Soundtrack oder sehr viel verbreiteten Soundtrack, wo auch wiederum, ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Elton John eine ganze Menge dazu beigetragen hat.
Genau, die Filmmusik selber, Hans Zimmer, die Lieder dazu, gesungen von Elton John, sind, glaube ich, auch Lieder, die man, wenn man auf gängigen Radiosendern und gängigen Musikplattformen im Pop-Bereich unterwegs ist, die dann nicht mehr wegzudenken sind, wie Can You Feel the Love Tonight, Circle of Life, sind ja Lieder, die jetzt auch 30 Jahre, du hast gesagt, 94, 30 Jahre später immer noch total präsent sind. Und somit hat er quasi da natürlich auch seine Fußstapfen hinterlassen, der Film. Mhm.
Super, dann lass uns doch mal einsteigen. Also du hast ja gerade schon gesagt, es geht so los mit ein Königssohn wird geboren, der wird halt nach oben gehalten. Mir ist aufgefallen, lauter männliche Charaktere erstmal, aber natürlich hat Simba auch eine Mutter, die dabei eine Rolle spielt. Ne? Und das ganze Königreich freut sich irgendwie über die Nachkommen. Was passiert dann? Nimm uns doch mal mit auf diese Reise und diese Geschichte hier.
Genau, also du hast gesagt, das ganze Königreich feiert, im Hintergrund läuft das Lied Circle of Life, was dann quasi gleich auch nochmal eine Rolle spielt, der ewige Kreis des Lebens, Gleichgewicht, Führung spielt auch am Anfang des Films eine Rolle. Die zweite Szene ist halt direkt, wie Mufasa, also der Vater von Simba, zu Scar kommt, weil er sich eben beschweren will, hey, warum bist du eigentlich nicht hier bei der Zeremonie gewesen? Mein Sohn ist bald auch dein König. Also wenn man sich mal in diesen Charakter Scar hineinzuversetzt, der eh schon sauer ist, hey, ich will eigentlich an die Macht und da ist jetzt so ein kleiner Löwe, der kommt an die Macht, kriegt er da quasi nochmal den nächsten Rüffel. Warum warst du nicht da? Und dann merkt man schon mal, es kommt zu so einer ersten Gegenüberstellung, Mufasa und Scar. Also quasi, Mufasa will sagen, ja, pass auf, du tust gefälligst, was ich sage, weil gerade bin ich dein König, später wird es er sein und jetzt hör mal auf, hier die ganze Zeit aus der Reihe zu tanzen und das schwarze Schaf zu sein. Und du merkst halt, Scar, der ist halt sehr provokativ, sagt halt, ja, dieses kleine Blag, eigentlich wäre ich ja an erster Stelle, bis dieses kleine Blag geboren wurde oder so, sagt er auch. Und und dann wendet er sich so ab und dann kommt so Mufasa, du wagst es doch nicht, mir den Rücken zu kehren. Das ist ein sehr, du merkst,
angespanntes Verhältnis.
Ist ein sehr angespanntes Verhältnis und Scar sagt dann auch den Satz so wie, hey, ich würde dich doch nie im Leben herausfordern. Und dann, okay, dann kommt es dazu im Sinne von, okay, eigentlich warum nicht? Und dann sagt Scar, ja, bei der Verteilung der Intelligenz habe ich den Löwenanteil bekommen, aber wenn es um rohe Gewalt geht, bin ich in der Familie wohl leer ausgegangen. Das zeigt so ein bisschen auch so die Selbsteinschätzung, die Scar hat. Also er hält sich so ein bisschen so für den Intelligentesten im ganzen Universum, im ganzen Königreich. Wird auch körperlich sehr gebrechlich dargestellt. Also das Körperliche passt schon, wenn man ihn so sieht. Aber du merkst halt direkt am Anfang, dieser Scar, der wird Probleme bereiten. Sagen wir mal so, wird nicht als der größte Sympathisant dargestellt am Anfang.
Na, und es baut sich schon so ein Spannungsbogen auf. Ne? Auf jeden Fall hat er den Eindruck, er ist nicht am richtigen Platz und der wird auch seine Art und Weise finden, sich nach vorne zu boxieren, wie immer das dann auch macht. Okay.
Er akzeptiert das auch nicht. Also im Sinne von Mufasa spricht da eigentlich eine Drohung nach dem anderen, aber es ist ja natürlich ein Kinderfilm, deswegen wird es sehr, sehr übertrieben dargestellt, aber du merkst, jede Botschaft, die Mufasa sendet, kommt bei Scar nicht an. Der hat seine eigene Agenda, nämlich ich gehöre da oben hin und dieses kleine Blag, was da geboren wurde, steht da im Weg. Und das ist, also klar, wir reden über einen Kinderfilm, das heißt, die meisten Charaktere sind auch sehr flach dargestellt, ist auch eine Kritik an dem Film, neben dem sehr viel Positiven, dass du einfach merkst, es ist sehr überskizzierte Darstellung der Scar, der als das, ich sag mal, als das, der Gipfel des Bösen dargestellt wird, der Mufasa, der quasi der perfekte König, die perfekte Führungskraft, da werden wir später drauf eingehen. Also es sind sehr oberflächliche Charaktere, aber du merkst halt, okay, da ist Spannung im Verhältnis in also der Königsfamilie.
Gut und Böse, genau. Sind erstmal klar verteilt, die Rollen sind klar zugewiesen und erstmal natürlich auf diese Seite der Königsfamilie und dazu gehört ja dann auch dieser Simba, der jetzt das Licht der Welt erblickt hat und jetzt langsam anwächst.
Genau, das ist dann quasi so die nächste wichtige Szene. Du merkst so, Simba kann mittlerweile sprechen, ist so ein kleiner Rebell geworden. Das merkt man schon so ein bisschen rüpelig und will alles ausprobieren und weckt dann morgens seinen Vater Mufasa und sagt, hey, du wolltest mir doch das gesamte Königreich zeigen. Dann ist so eine typische Vater-Sohn-Szene, wie sie quasi gezeigt wird. Also sie, im Sonnenaufgang gehen sie dann quasi so dem Königsfelsen entlang. Und Mufasa sagt, hier, also das ist alles dein Königreich, alles, was das Licht berührt. Und dann merkt man schon an den Rückfragen von Simba. Simba ist halt auch ein kleiner Junge, der sagt, boah, cool, das gehört alles mir und wir sind ja total mächtig und eigentlich müssen wir noch auf gar keinen mehr achten. Keiner kann uns was sagen. Gehört das alles mir? Kann ich das denn alles regieren? Und dann merkst du so ein bisschen die Persönlichkeit, die auch sehr, sehr natürlich überskizziert ist, aber dann kommt Mufasas Persönlichkeit halt, der dann von dem ewigen Kreis spricht, ist auch, wenn man so will, Haupttopic des ersten Liedes, Circle of Life, auch von Elton John, der sagt, ja klar, das gehört alles uns, wir sind König davon, aber wir müssen auch bedenken, dass alles lebt hier in einem ganz befindlichen Gleichgewicht. Und dann sagt man, von der winzigen Ameise bis zur graziösen Antilope bis zu uns. Und dann sagt Simba auch sowas wie, okay, aber am Ende, wir fressen doch Antilopen. Also so ganz Gleichgewicht ist das doch gar nicht. Und dann kommt diese berühmte Metapher aus dem Film, wo halt Mufasa sagt, okay, aber wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras und die Antilopen fressen das Gras. Und somit sind wir irgendwie doch alles ein sehr empfindliches Gleichgewicht. Und deswegen gehört es auch dazu, oder ist es auch unsere Pflicht als König, da nicht nur die Wertschätzung, sondern auch den Respekt zu äußern, dass Führung und Macht für uns nicht heißt, wir dürfen machen, was wir wollen, sondern wir sind auch mit dafür verantwortlich, dass dieses Gleichgewicht auch weiter so steht. Und das zeigt ja so ein bisschen so dieses überskizzierte, aber quasi auch die Rolle einer in Anführungsstrichen guten Führungskraft. Oder was willst du sagen zu Mufasa, wie er dargestellt wird?
Na, ich wollte gerade schon mal da kurz innehalten und sagen, ja, also dieses, das gehört uns alles, das klingt erstmal so wie, das ist alles unser Eigentum und alles, was da kreucht, fleucht oder wächst, das ist dann unseres im eigentümlichen Sinne. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das eben eher die unreflektierte Art und Weise von Simba, das so erstmal zu verstehen. Und Mufasa rückt das ein bisschen gerade, indem er sagt, hey, hier geht es eigentlich nicht darum, dass wir, dass uns das alles gehört, sondern wir in einer Rolle sind, um als Nutznießer und als ein Teil dieses Lebenszyklus letztendlich auch zu agieren. Und damit geht eine gewisse Verantwortung einher. Ja? Nämlich die Verantwortung dafür zu sorgen, dass so ein Kreislauf erhalten bleibt und dass es eine Ausgewogenheit auch gibt. Weil mein erstes Gefühl dabei war dann auch, muss ich zugeben, als ich den Film gesehen habe, okay, das ist so das alte Narrativ. Ja, da gibt es einen König und der herrscht über alles und alle anderen müssen irgendwie sagen und machen, was der König befiehlt. Ja, ob das nun Sinn macht oder nicht. Und so ähnlich ist ja der Spannungsbogen, so könnte man ihn auch verstehen, wenn Mufasa halt gegenüber seinem Bruder dort sagt, ey, du hast auf mich zu hören, ich bin der König hier, ja, mein letztes Wort zählt. Also etwas sehr Autoritäres, was damit schwingt. Und auf jeden Fall strahlt dieser Königscharakter auch so eine Autorität aus, aber gleichzeitig halt aus einer anderen Perspektive, nämlich nicht das Überdominieren von allem und ich kann mich nehmen, was ich will und das Land auch so ein bisschen auslutschen, sondern mit der Verantwortung so umzugehen, dass dieses empfindliche Gleichgewicht und man könnte ja fast sagen mit einer ökologischen Perspektive, ja,
genau.
Da eben wirklich eine Verantwortung einhergeht. Du hast gerade Führung angesprochen. Und das ist natürlich eine große Relevanz, auch wenn das jetzt ein sehr, sehr einfaches Bild ist, was wir hier zeichnen und ein sehr, sehr plakativer Film. Es ist doch etwas, was man sich manchmal ja tatsächlich wünscht in der Welt, dass so ein Rundumblick da ist, um zu sagen, es geht nicht nur um eigene und individuelle Interessen, jetzt in dem Fall der Löwen, ja, wir fressen, bis es nicht mehr geht und wachsen unendlich, sondern eine Ausgewogenheit und einen Kreislauf herzustellen und Wechselwirkungen auch zwischen einzelnen Mitgliedern dieses Ökosystems zu berücksichtigen und andere Interessen, dafür einen Ausgleich zu sorgen. So verstehe ich das. Und das wiederum, wenn ich das so verstehe, dann finde ich das durchaus auch positiv, muss ich sagen. Also,
ja, absolut.
Es ist jetzt ein bisschen mit dem eigentlich klassischen Narrativ des Königs so aufräumt und eher eine Führerschaft oder eine Anführerschaft dann übergeht. Ja.
Auf jeden Fall. Ich würde es auch eher als positiv empfinden. Es gibt auch ein Zitat, was genau Mufasa an der Stelle sagt. Und ich finde, das lässt sich auch als oder wunderbar auch in der heutigen Zeit noch auf die Rolle von Führung übertragen. Er sagt nämlich, unsere Rolle als, jetzt könnte man König durch Führung vielleicht ersetzen, aber er sagt, unsere Rolle als König ist, ein Gespür für dieses Gleichgewicht zu haben. Und das zeigt ja schon mal, da steckt ja Empathie damit drin, was ja eigentlich eine sehr, wenn man so will, moderne Führungskraft bezeichnet, mit dem Hintergrund, dass der Film 30 Jahre alt ist.
Ja, es geht halt Führung oder das Bewusstsein für so ein Gesamtsystem oder für so eine Gesellschaft, nicht nur für ein Individuum.
Genau. Wir springen mal weiter. Die nächste Szene, oder beziehungsweise jetzt nicht unbedingt die nächste Szene, die kommt, aber die nächste relevante ist, also so, wenn man so will, wurde der Mufasa quasi introduced als als wunderbare Führungskraft. Kleiner Spoiler, ganz so viele Szenen hat Mufasa auch nicht mehr. Aber jetzt kommt halt Simba immer mehr in den Vordergrund. Und nächste Szene ist so Simba, wie du merkst, der spielt halt rum und der will. Und Mufasa macht auch etwas, er sagt, ja, unser Königreich ist alles, was das Licht berührt. Und dann gibt es so hinten so ein kleines Schattenland. Und Simba fragt, okay, und was ist mit dem Schattenland? Da macht natürlich Mufasa als Elternteil etwas, was die Neugier von einem Kind nur umso größer macht. Er sagt, oh, das ist ganz gefährlich, da darfst du niemals hingehen. Aber das, also, du darfst überall hingehen hier, das ist groß genug, was wir haben, aber dieses Schattenreich, das gehört nicht mehr uns und bitte da nicht hingehen. Und so hört diese Szene mit Mufasa auf.
Ja, da sagst du natürlich auch was, ne? Das ist natürlich hier maximale Spannung aufbauen, da darfst du nicht hingehen, ohne irgendeinen Kontext zu gehen. Selbst wir als Beobachter und Betrachter dieses Films fragen uns ja, wieso darf man da eigentlich nicht hingehen? Ja?
Wir wollen ja wissen, was das ist ja klar.
Naja, klar, und so geht es dem Simba natürlich auch und dann latscht der los. Und der ist so ein bisschen, du hast ein bisschen suggeriert, der macht so, was er will, der kann eigentlich tun und lassen, was er will, der ist so ein typischer verspielter Junge oder...
Ich muss sagen, früher war das mein Held, als ich den Film als Kind gesehen habe. Ich wollte auch ein Simba-Kuscheltier haben, weil so der ist so, er ist ein cooler, rebellischer, kleiner Junge, der erstmal so furchtlos daherkommt und Dinge ausprobieren will, der auch natürlich seine Jugendfreundin Nala, die dann auch noch im Film kommt, so ein bisschen imponieren will. Wenn man den Film als Erwachsener dann schaut, dann geht die Sympathie eigentlich so am Anfang sind es immer mehr weg von Simba, weil er so ein kleines bisschen so wie so ein Rotzblag dargestellt wird. Also hält sich an nichts und bringt seine Mitgefährten immer in irgendwelche Schlamassel rein und du denkst, okay, du musst jetzt einfach nur einmal das nicht tun und dann ist alles gut und er tut halt genau das. Also es ist so ein kleiner rebellischer Rotzblag, der auch irgendwie keine, da kommen wir später dazu, nichts, was Simba falsch macht, hat irgendwie Konsequenzen für ihn. Also er ist so wirklich so das Einzelkind von Mufasa und Sarabi und das wird natürlich auch verhätschelt, wo es nur geht.
Finde ich ja mega spannend, dass du das sagst, dass du sagst, früher war das eigentlich mein Ideal, mein Vorbild, fand ich richtig geil und heute selbst erwachsener Vater guckst du drauf und sagst, dem Jungen fehlen einfach Grenzen, diesem Kind fehlen Grenzen. Also wie interessant,
sich
selbst zu schauen und wie tatsächlich sich dieser Blick darauf wechseln kann und was da für eine Facette nochmal dazukommt. Das ist ja super spannend, Christian.
Es gibt so ein paar Theorien zum Film, warum das so ist. Und in der Natur ist es so, also es gibt eine Theorie, in der Natur ist es nämlich so, dass Löwen immer, ich glaube, 2 bis 3 Kinder kriegen. Aber also selten nur ein Kind. Und dann ist es so, wenn bei der Geburt Kinder schwächlich ist, werden sie von der Löwenfamilie gefressen. Das ist ein ganz normal biologischer Vorgang, was unter Löwen halt so passiert. Und in den Filmen hat Simba keine Geschwister, also er ist Einzelkind. Und da gibt es auch die Theorie dahinter, dass es natürlich für die Eltern extrem deprimierend, verletzend war, dass sie quasi ein von dem großen Wurf ist nur ein gesunder Löwe, was nochmal erklären könnte, warum Simba auch so ein bisschen so in Watte gepackt wird, verhätschelt wird, weil in der Natur ist tatsächlich so, dass ein Löwenwurf aus mehreren Löwen besteht. Und wenn man dem Glauben schenkt und die Filmemacher tatsächlich diesen Kniff hatten, dann ist Simba natürlich der einzige Überlebende aus dem Wurf gewesen.
Schreit ja nach einem Prequel oder einem Sequel, wo man noch was dazu sagen kann. Auf der anderen Seite, vielleicht hatten auch einfach die Drehbuchautoren gesagt, lass es uns nicht überkomplex machen. Es ist einfach ein Einzelkind. Punkt. Ja.
Disney hat eine sehr große Fanschar, deswegen gibt es viele Theorien. Es gibt auch, aber da gehen wir nicht drauf ein, Theorien, warum Scar heißt, aber da gehen wir nicht drauf ein. Genau. Nee, auf jeden Fall, Simba ist halt der Typ und natürlich hat ihn das irgendwie angefixt. Okay, was ist da in dem Schattingland? Das Erste, was dann Simba macht, er geht zu seinem bösen Onkel Scar. Und jetzt kommen wir gleich auf das Erste, weil gerade diese Beziehung Scar-Simba ist besonders lohnenswert, mal betrachtet zu werden, weil es sehr viel Manipulatives in sich trägt, was diesen vielleicht am Ende sogar narzisstischen Charakter Scar auch nochmal sehr gut darstellt in der Beziehung zu Simba, weil Simba kommt halt so an, zuerst so ganz so, hey Onkel Scar, weißt du was, ich werde mal König von dem ganzen Land hier und Scar erstmal so als der coole, böse Onkel, der sich so ein bisschen so, ja, so nichts dagegen schert, so, ja, ui, cool, wie toll, dein cooler Papa hat dir also das gesamte Königreich gezeigt und dann fängt so das Erste an, dann Scar weiß natürlich, was für ein Typ Simba ist und er fängt halt an, sag mal, hat dein Papa dir jetzt eigentlich alles gezeigt? Wahrscheinlich das Schattenland das hat er dir nicht gezeigt. Und dann merkst du, wie er Scar schon, ich sag mal, in den Kopf von Simba rein will und so merkt, so, ja, das ist, ja, stimmt, für so zarte Persönlichkeiten wie dich ist so ein Elefantenfriedhof ja so gar nichts. So, dann merkst du, dass Scar halt quasi direkt in den Kopf von Simba rein will, weil Scar weiß natürlich, wie Simba tickt, dass er auf jeden Fall da rein will. Und dann tut er halt so, dass er sich verplappert hat, sagt dann auch, ich plapper Maul, jetzt habe ich dir verraten, was sich da verbirgt. Und dann macht er auch so eine Semi-Freundschaft so oder macht so eine vermeintliche, oder gibt Simba das Gefühl so einer vermeintlichen Semi-Freundschaft, so okay, aber wir zwei, das bleibt jetzt unser Geheimnis hier. Also da, du merkst, dieses ist eine sehr prägnante Szene, weil sie halt später auch eine Rolle spielt. Aber jetzt würde ich dich mal bitten, das Ganze mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Aus einer Filmperspektive würde ich sagen, da hat es Scar endlich geschafft, in den Kopf von Simba reinzukommen mit diesen zwei, drei Anker-Tricks, die er da angewandt hat.
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass Scar sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Das kann man jetzt mit Egozentrismus oder vielleicht auch mit so einem Anflug von Narzissmus, also Selbstbezug, ohne das jetzt hier zu sehr zu typisieren, vielleicht in Verbindung bringen. Das heißt, er denkt vor allem erstmal immer an sich und seinen eigenen Vorteil. Und das auch, komme denn was wolle, das sieht man ja dann später auch nochmal. Und Simba hingegen, der ist ja eher so unbeschwert naiv. Also das, wo du sagtest, so dieses Grenzenlose, das spricht ja auch für einen Kindskopf, kann man ja im wahrsten Sinne des Wortes sagen, der einfach sehr unbeschwert ist. Ja, das Leben ist noch unbefleckt, es gibt halt Spaß und Freude. Ich meine, was für eine tolle Zeit in der Kindheit. Die treffen halt zusammen. Und klar, es gibt ja so Manipulationen. Ich denke, das ist auch eine große Brücke, die in andere Lebensbereiche nochmal überschlägt, über diesen Film hinaus, ja, wo tatsächlich solche Manipulationen oder Manipulationsversuche hier sehr gut sichtbar gemacht werden. Einerseits dieses, ja, man nennt es Love-Bombing, also dieses überfreundliche, überschwängliche in Kontakt treten mit anderen Menschen und auch auf einer, ja, emotionalen Ebene oder mit Komplimenten sich sozusagen machen. Du bist ja mein Lieblingsneffe, sowas sagt
genau.
Er im Moment. Ja, du willst dich so ein bisschen einschmeicheln, einschleichen.
Knuddelt ihn dabei auch so richtig so.
Also gerade Liebeserklärung. Ich meine, wessen Ego streichelt es nicht, wenn man gesagt bekommt, du bist ein richtig toller Typ und übrigens, ich mag dich gerne und erzähl auch mehr davon, ja. Jedes Ego fühlt sich davon gekitzelt und gestreichelt als Lovebombing, dieses Überschütten, dieses Überschwängliche, einfach um das Gefühl zu haben, sich emotional mit jemandem stark zu verbinden und auch in der Erwartung, etwas zurückzubekommen, ja. Also es weckt ja auch das Gefühl, wenn jemand uns eine Menge Vorteilen auch ausstattet oder uns besonders umgarnt, dass man dann irgendwann was zurückgeben möchte. Das ist halt an der Stelle schon mal so ein Manipulationsversuch. Und der verfängt ja auch bei Simba. Ja, also der sich davon ja auch getriggert. Dann eine Idealisierung. Also du bist ja der perfekte Nachfolger eigentlich. Ja, oder du bist ja noch sehr klein. Also immer in diesen Idealen zu arbeiten und gleichzeitig aber auch ein Stück weit und das kommt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, auch hier im Film, ja, dann irgendwie abzuwerten. An dieser Stelle kommt es halt so, wie, ich muss dich schützen, dich droppe zwar dieses Geheimnis von, da ist ein Elefantenfriedhof, Achtung, das Stichwort ist gefallen, ja, und ich meine, hey, welches Abenteuer, lustige Kind würde nicht dann zweimal nachfahren und sagen, ein Elefantenfriedhof, wow, ich guck mal, wie ich mich rausschleichen kann, um da hinzukommen, ja. Ja, dann geht es natürlich auch, und das kommt ein bisschen später dann zum Tragen, um sowas wie Realitätsverdrehung. Also zu sagen, hey, was du beobachtet hast, das ist doch gar nicht so und so. Oder auch Schuld zusprechen oder Schuld zuweisen, was dann später ja auch nochmal dann kommt, wenn wir ein bisschen weiter sind im Film, was der ganz besonders macht. Also ich fasse nochmal zusammen, sowas wie Lovebombing, einen starken emotionalen Draht aufbauen, eine Idealisierung, später dann aber auch eine Abwertung, immer wieder ganz subtil mit reinzubringen, Druck aufzubauen und zu Handlungen irgendwie besonders anzureden. Und auch Schuldzuweisungen sind so typische Dinge. Und dann gibt es natürlich noch die Klaviatur, die dann auch ja, von diesem Charakter hier ganz toll gespielt wird. Das sehen wir dann auch im Film immer weiter. Ne? Und allgemeine Manipulationstechniken, die wir auch kennen. Lügen, täuschen, drohen, ja, und einschüchtern. Das sind die Dinge, die er ja auf jeden Fall immer auch macht. Und teilweise switcht er das aber auch. Also neben diesen ja. Dingen auch betteln und umgarnen und wieder so ein bisschen jovial sein. Ja, und dann entweder an Logik oder Emotionen appellieren. Das heißt, wir sehen eine ganze Menge an so Manipulationstechniken, die, wenn man mit einem wachen Geist das Ganze schaut, einerseits dafür nehmen können, unseren Kindern beizubringen, Achtung, pass auf und sei wachsam, wenn sowas sehr überschwänglich kommt, ja, prüf lieber zweimal. Und andererseits, die wir aber auch nochmal vielleicht als Anregung mitnehmen können, wenn wir uns im beruflichen oder auch im sonstigen Alltag bewegen, um da zweimal hinzugucken.
Das finde ich total spannend, was du gesagt hast, weil als ich als Kind den Film geschaut habe, dachte ich so bei dieser Szene immer, boah, ist doch eigentlich irgendwie auch cool, der Scar, ist so ein cooler Onkel und sagt doch da coole Dinge. Also ich finde, selbst als Zuschauer, das klingt ein bisschen absurd, weil das ist ja, ich sag mal, mit der Faust ins Gesicht, dass das eine Falle von Scar ist. Also auch als Kind merkst du, dass er da gerade eine Falle macht. Und trotzdem, irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber bekommt man auch irgendwie Sympathie für Scar und denkt, hey, ist ja cool, wie er da mit Simba so spielt.
Ne, ich würde sagen, vielleicht, also dass man das nicht überblickt und auch dieses Metamäßige, was wir gerade ja betrachtet haben, wenn wir uns einfach mal über die, also aus einer übergeordneten Perspektive auf die beiden und ihren Dialog schauen, das ist etwas, was tatsächlich eine Kinderperspektive oftmals nicht unterscheiden und sehen kann. Ja, mhm. Der wirkt halt cool, der wirkt auch ein großer, gibt mir Aufmerksamkeit, der gibt mir Props, ja, und Komplimente. Und das ist natürlich super krass. Ja, weil ja. Als Kind sieht man das eben nicht. Und das merkt man hier auch in diesem Film. Er ist halt dem quasi ausgeliefert und blickt das nicht. Er blickt es auch sehr lange nicht und baut dann Vertrauen zu jemandem, der ihm eigentlich schadet. Und wo immer so ein Tröpfchen Gift dann auch in die Beziehung oder ins Selbstwertgefühl mit reintröpfelt. So.
Genau. Lass uns mal weiter hüpfen, weil die Pflanze ist gepflanzt in Simbas Kopf und der denkt an nichts mehr anderes, als ich muss zu diesem Elefantenfriedhof gehen. Das heißt, er schnappt sich seine Löwenfreundin Nala, der er natürlich irgendwie auch imponieren will. Das merkt man auch so in 10 Andeutungen, dass er da, oder dass Simba und Scar, dass es vielleicht sogar so eine kleine Jugendliebelei ist. Später im Film da auch eine richtige Liebelei, aber er will sie quasi beeindrucken, deswegen will er sie mitnehmen. Über so eine Finte schafft das dann auch. Sie haben dann Sasu dabei. Sasu, ein weiterer Charakter, wenn man so will, der. Heute wird man wahrscheinlich sagen, sowas wie Vorstandsassistenz, also quasi so der Assistent von Mufasa. Also, ich weiß gar nicht, wie das Tier heißt. So ein Vogel mit so einem Bananenschnabel. Keine Ahnung, was das wirkliche Tier ist. Weißt du es, Andi?
Weiß ich jetzt ad hoc nicht, nee.
Aber genau, wird er quasi wie so Assistent von Mufasa so ein bisschen dargestellt. Also führt so die Befehle durch und er hat halt als Auftrag bekommen, die beiden jungen Kinder zu begleiten. Und ich sag mal, auf diesem Weg zu diesem Elefantenfriedhof kommt dann, von Disney kommt dann das Lied von Simba, ich will jetzt gleich König sein. Und das ist so der Gipfel der Naivität von Simba, weil da merkst du einfach, was für ein naiver, junger Charakter Simba ist, weil Sasu sagt dann sowas Unverfängliches wie, eines Tages werdet ihr heiraten und das ist ja Tradition und du wirst dann der neue König und dann kommt der Simba und sagt, Mai, aber wenn ich König will, dann schaffe ich es halt ab, dann kann ich ja machen, was ich will. Und dann singt er halt das Lied, ich will jetzt gleich König sein und boah, wo er sagt, hey, ich will alles entscheiden, ich will hier mächtig sein und eigentlich ist mir scheißegal, was für Konvention es hier gibt. So, dann merkst du, okay, so das ist halt, wenn man so will, die Darstellung von Simba, kurz bevor sie den Elefantenfriedhof erreichen. Und in dem Lied, also man muss sich gar nicht den Film anschauen, jeder kann sich einfach mal auf Spotify oder irgendeinen anderen Musikstreaming-Dienst, König der Löwen, ich will jetzt gleich König sein, sich das Lied mal anhören und das stellt so ein bisschen, und das fasst diesen Charakter von Simba ganz am Anfang zusammen, jung, naiv, abenteuerlustig, genau. Und dann erreichen sie den Elefantenfriedhof. Sasu sagt dann gleich, wir müssen hier abhauen, weil das ist nicht mehr unser Königreich, hier sind die bösen Hyänen, die dann auch gleich kommen. Dann merkt man so am Anfang, hat Simba noch ein ziemlich großes Maul und sagt, ihr könnt mir gar nichts sagen, ich bin König. Sasu weist dann auch mal darauf hin und sagt, ganz streng genommen können sie doch, weil wir sind nicht mehr uns im Königreich. Und dann merkst du eigentlich in Simba, kommt jetzt sowas wie Scheiße, ich hab's übertrieben. Wir sind jetzt gerade in einer ganz großen Gefahr. Also da merkst du eigentlich, okay, Mist. Ist aber eigentlich schon zu spät, weil dann sind halt die Hyänen da, die auch relativ schnell missverständlich machen. Wenn ihr schon mal hier seid, dann wollen wir euch auch gleich fressen. Also die freuen sich halt über den feindlichen Besuch und denken, wir haben jetzt ein Festmahl und in dem Moment wird's halt Simba bewusst. So, ist aber zu spät.
Und hier ist der Übermut und der Leichtsinn, der kindliche Leichtsinn, erfährt jetzt das erste Mal eine Grenze. Und das ist ja für eine kindliche Entwicklung wichtig. Wir Erwachsenen kennen das auch, ja. Also, wo du vorhin gesagt hast, Mensch, der kann ja machen, was er will, kriegt gar nicht mit, dass er über die Stränge schlägt. Hier kriegt das auf jeden Fall mit. Und es wird auch kurz existenziell, nicht wahr? Also, sie müssen dann abhauen und das Weite suchen und gleichzeitig kriegen sie aber Unterstützung.
Es gibt eine Verfolgungsjagd, wenn man so will. Und dann ist es total spannend, weil ich finde, das ist filmszenisch auch total gut gemacht. Weil es ist dann so, dass quasi Simba am Ende in einer Sackgasse ist. Also die drei Hyänen haben ihn quasi. Und er nimmt dann quasi all seinen Mut zusammen und will diese Hyänen anbrüllen. Also will durch sein Löwengebrüll die Hyänen verscheuchen. Man merkt aber, da kommt nichts raus aus seinem Mund. Also kommt so ein Rawr, also so ein Mini-Brüller kommt raus und die Hyänen lachen sich aber nur kaputt. Dann macht er nochmal so einen kleinen Mini-Brüller und dann macht er nochmal seinen Mund auf und es kommt ein erwachsenes Riesengebrüll. Und filmszenisch denkt man erst, okay, wow, ist das jetzt aus Simbas Mund? Dann kommt aber ganz schnell, okay, Mufasa ist zu Hilfe geeilt, besiegt die Hyänen. Also er tötet sie nicht, aber er treibt halt die Hyänen in die Flucht und ja, und da ist nochmal so gegenübergestellt. Mufasa, Simba, der junge, naive, der sich maßlos überschätzt hat. Und der Vater, der den kleinen Simba und die Nala quasi aus dem Schlamassel retten musste. Und dann geht nur damit wir bei der Szene noch einen Haken dran machen können, auch für Kinder wird dann für alle transparent gemacht, dass das Ganze ein Plan von Scar war. Weil dann quasi die Kamera nach oben geht. Und man hat dann Scar sieht, der die ganze Zeit diese Szenerie beobachtet hat. Also dann wird es quasi, für die, die es dann noch nicht gemerkt haben, aufgelöst, dass das Ganze ein Riesenkomplott war von Scar, der eigentlich Simba töten wollte. Also der quasi durch seinen Plan Simba töten wollte, und um quasi in der Rangfolge schon mal eins höher zu rutschen, der Königsnachfolge. Wir wollen
sich das Prinzen entledigen jetzt an der Stelle und je früher, desto besser. Mhm. Okay, aber das klappt nicht.
Das klappt nicht und dann denkt man eigentlich, okay, wow, Simba ist mit einem blauen Auge davon gekommen, weil dann kommt so ein klassisches Vater-Sohn-Gespräch. Also sehr klassisch. Mufasa sagt dann noch so zu Sasu, du pass auf, bring mal bitte Nala nach Hause, ich muss meinem Sohn eine Lektion erteilen. Und dann denkt man so ein bisschen, okay, jetzt geht's rund, jetzt kommt so eine, wie sagt man, Gardinenpredigt. Jetzt kommt so eine Gardinenpredigt, jetzt geht's rund. Und dann, ja, dann wird sehr, sehr kindlich dargestellt. Als ich als Erwachsener gesehen habe, dachte ich, war ich fast schon ein bisschen wütend auf Simba und dachte, okay, du hast gerade den größten Schlamassel ever hier angerichtet und du kommst mit zwei Sätzen davon, weil, ja, Mufasa sagt dann, ja, du hast alle in Gefahr gebracht, weil du dich nicht daran gehalten hast und du hast nicht nur dich selber, sondern auch Nala. Und dann sagt, das finde ich ganz spannend, wir wollen jetzt hier nicht über, weil dann wird wieder diese Führungspersönlichkeit von, von Mufasa dargestellt, als der empathische, verletzliche, weil aber Simba sagt, ich will doch einfach nur mutig sein. Ich wollte einfach nur mutig sein, weil König muss doch mutig sein. Dann sagt Mufasa, aber mutig sein bedeutet nicht, sich in Gefahren zu bringen. Und ich selber bin eigentlich nur dann mutig, wenn ich mutig sein muss. Also dann kommt so ein typisches Vater-Sohn-Gespräch. Und dann hat Simba es irgendwie geschafft. Dann sagt Simba sowas, ah, weißt du, wer noch viel mehr Angst hatte, nämlich die Hyänen. Und dann kuscheln sie und Simba ist aus der Nummer raus. Aber was diese Szene schon darstellt, und das ist das Tragische, weil wir kommen ja gleich auf die nächste Szene, die leider ein nicht so gutes Ende nimmt. Man merkt, in dieser Szene ist Simba eigentlich gereift. Also danach hat das eigentlich verstanden. Also merkt schon so, er geht dann noch nachdenklich, will auch, also ist eine super Filmszene. Unbedingt mal darauf achten, wenn ihr den Film schaut. Mufasa geht dann halt vor und hat diese großen Fußspuren und dann merkt man, Simba tritt halt in die Fußspuren rein und sieht halt, dass seine Tatze nur halb so groß ist. Also es ist wirklich sehr gut gemacht auch. Du merkst, okay, dieser rebellische, furchtlose, naive, kleine Löwe, ja, hat da einen sehr großen Reifeprozess in dieser Situation erlebt.
Eine starke Symbolik mit diesen Fußstapfen. Und dann könnte es eigentlich nicht besser sein. Toll.
Genau.
Simba ist erwachsen oder auf dem Weg des Erwachsenwerdens, ja, hat dieses erste Abenteuer überstanden. Aber das ist noch nicht alles, oder?
Nee, dann kommt die Szene, über die wir jetzt auch zwei ganze Podcast-Folgen reden könnten, weil so viel drin steckt. Aber ich fasse hier mal ganz kurz zusammen, weil wir wollen so ein bisschen den Fokus dann auf die Szene des eigentlichen Todes von Mufasa stellen. Danach wird dann eine Unterhaltung von Scar und den Hyänen kommt dann und da wird es quasi ganz, ganz offenbart. Also da sagt Scar, hey, ich habe euch hier den Löwen zum Fraß eigentlich, ich habe alles eingeleitet, ich habe alles gemacht, ihr hättet einfach nur noch die zwei töten müssen und dann sagen die Hyänen auch, okay, was hätten wir machen sollen? Hätten wir jetzt Mufasa töten sollen? Und dann sagt Scar, erraten. Also dann wird sein Masterplan quasi offengelegt. Ziel ist nicht nur, Simba und Nala zu töten, sondern gleich Mufasa auch, dass halt quasi alle aus dem Weg geräumt sind. Dann kommt auch ein Lied von Mufasa, seid bereit, ist im Übrigen eine Filmszene, die sehr stark kritisiert wurde, weil sie ganz eindeutig an so typische Nazi-Propagandamärsche angelehnt ist. Also das ist wirklich relativ eindeutig, wenn man das Lied sieht, seid bereit von Ska. Also kritisiert deswegen natürlich, sagt, also Disney nimmt es natürlich für den Bösewichten im Film. Die sagen jetzt nicht, das ist der Gute, also das wäre noch schlimmer. Aber kritisiert wurde Disney deswegen, weil sie halt sagen, hey, ihr macht halt quasi etwas so Schlimmes, nehmt ihr jetzt quasi für so einen Kinderfilm und schwächt es dadurch ab. Also ich will in die Diskussion nicht reingehen, aber einfach nur so zum Hintergrund, das war eine Szene, für die Disney sehr stark kritisiert wurde.
Nazi-Symbolik wird im Prinzip in Popkultur mit eingeführt, ja?
Genau, genau. Und das halt wurde da quasi so als Verharmlosung, das war die Kritik an Disney. Ist im Übrigen, aber das wäre eine ganz eigene Folge oder ein ganz eigenes Thema. Eine ähnliche Kritik hat George Lucas mit Star Wars auch erhalten. Der hat quasi in Star Wars die Stormtroopers, die Sturmtruppen, die auch sehr stark angelehnt wurden. Also da war es im Prinzip eine ähnliche Kritik. Mhm. Aber quasi jetzt noch auf den Film zurückzukommen, also Scar legt seinen Plan offen im Sinne von, hey, wir wollen die töten. Und er weiß auch irgendwie, okay, ich brauche die Hyänen dazu, weil am Anfang merkt man ja erst, körperlich wird das nicht schaffen. Das heißt, er braucht schon irgendeine Gefolgschaft und er hatte sich halt die Hyänen ausgesucht und deswegen sein Versprechen ist ja auch in Richtung der Hyänen, hey, seid bereit, folgt mir und ihr werdet nie wieder Hunger leiden. Ist im Übrigen, jetzt sind wir doch ein bisschen eingetaucht, aber vielleicht diese zwei Sätze noch zu, ist typisches Propagandamuster. Natürlich im Sinne von, hey, folgt mir, ihr müsst euch nicht verändern, ihr müsst nichts tun, ihr müsst einfach nur mir folgen und alles wird gut für euch. Also das war halt Scar mit den Hyänen macht, ist da natürlich auch ein typisches Muster. Und die Hyänen folgen ihm natürlich.
Genau, und vor allem diese Simplifizierung von ja vielleicht auch komplexen Problemstellungen, die werden jetzt hier nicht thematisiert, aber das ist ein typisches Muster, wie du schon sagst, ja. Ihr braucht euch nicht kümmern, ihr braucht mich nur wählen dann oder mir folgen und dann geht's alles besser. Aber wie geht's weiter?
Jetzt genau, wird's dann ja gerade spannend. Dann passiert die Tragödie. Also Scar hat anscheinend, Simba ist erwachsen geworden, das heißt, Scar muss jetzt andere Mittel wählen. Also er merkt, mit so einer kleinen kindlichen List wird das nicht mehr schaffen. Und das heißt, er plant quasi, oder er macht, wenn man so will, einen manipulativen Super-GAU. Also quasi er schickt Simba in so eine Schlucht und sagt, hey, dein Vater wartet da, der will dir was zeigen. Und Simba, der natürlich immer noch naiv, aber der jetzt keinen böswilligen Gedanken hat, dahin zu gehen, keinen rebellischen Gedanken, der einfach denkt, okay, mein Vater wartet da, dann gehe ich dahin. Dann schickt Simba mit Hilfe der Hyänen, das hätte er allein nicht geschafft, die eine Gnu-Horde quasi wild aufscheuchen und in diese Schlucht reinlotsen. Und gleichzeitig sagt Scar dann geht Scar zu Mufasa und sagt, Hilfe, dein Sohn ist in Lebensgefahr. Er ist in der Herde und die ist ganz aufgescheucht. Und ja, jetzt fasse ich die Szene zusammen, weil die ist zwar sehr lang dargestellt, aber letztlich kann man sie zusammenfassen. Mufasa rennt natürlich in die Herde, schafft es irgendwie, Simba zu retten, Simba in Sicherheit zu bringen, schafft sich selber auch irgendwie auf so einen Felsvorsprung noch gerade zu retten. Dann kommt aber Scar, legt die Pfoten auf Mufasa und Mufasa sagt nur, Bruder, hilf mir, ich bin doch deine Familie. Aber Scar sagt, lang lebe der König, und lässt ihn dann quasi die Schlucht runterstürzen, also tötet Mufasa. Das ist quasi der Wendepunkt im ganzen Film natürlich.
Also klassischer Königsmord, wie es ganz häufig eigentlich in Königreichen auch der Fall war. Ja, also von Ägypten bis über ganz, ganz viele andere Königreiche, wo es ganz normal war, dass man irgendwie im Kampf um den Thron sich seiner Familienmitglieder als potenziellen Konkurrenten irgendwie entledigt hatte. Okay, also Mufasa ist tot, und mit dem Spruch, es lebe der König, stirbt der König.
Lang lebe der König.
Genau, und dadurch kommt natürlich ein neuer König jetzt an den Start. Diese Lücke muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Wie geht's weiter?
Das wäre ja eigentlich Simba. Simba geht dann in die Schlucht, die ganzen Gnus sind weg, ist eine der traurigsten Szenen. Also ich glaube, wer bei dieser Szene nicht geweint hat, als er das erste Mal den Film gesehen hat. Nein, also es war das erste Mal, sehr emotionale Szene. Simba kommt in diese Schlucht, die ganzen Gnus sind weg, ist alles aufgestaubt, alles dunkel, und er kommt halt quasi zu dem Leichnam seines Vaters. Merkt am Anfang nicht, dass der Vater tot ist, und kuschelt sich noch so an den Vater ran und sagt doch was, irgendwas. Und in diese absolute Trauer, also als Simba dann halt realisiert, dass sein Vater tot ist, kommt halt Scar. So auch wirklich filmszenisch super dargestellt, kommt halt aus so einer Rauchwolke raus, und du siehst halt quasi dieses sehr böse dargestellte Gesicht von Scar auch, der sich jetzt eines ganz einfachen, simplen, aber in dem Fall doch wirkungsvollen Trickes bedient. Und zwar der dann sagt, okay, Simba, was ist denn hier passiert? Ich wollte dich doch einfach nur dahin bringen, und jetzt ist Mufasa tot, was ist passiert? Und Simba, der hat total hilflos der gar nicht weiß, was los ist. Okay, ich habe doch nichts gemacht, ich habe doch nur gewartet, und die Gnus waren plötzlich da, und jetzt ist Papa tot. Und da Scar, der sagt, ja, es war ein Unfall, aber wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, dann wird der Mufasa noch leben. Das ist jetzt auch einfach ein Fakt. Und das ist natürlich auch nochmal ganz prägnant, was Scar hier macht. Nämlich sehr, sehr offensichtlich, aber er redet quasi Simba die Schuld an Mufasas Tod ein.
Exakt, und nicht nur aus einer juristischen Perspektive, du kannst jetzt angeklagt werden, sondern vor allem wirklich aus inneren Schuldgefühle, die sich jetzt den Weg ausbreiten und super schwer auf Simba lasten. Ne? Also,
Punkt. Er macht das sehr dramatisch. Also er sagt dann auch im nächsten Satz sowas wie, oh nein, was wird deine Mutter jetzt bloß sagen, wenn du gleich zu ihr gehst? Also er schmückt das natürlich sehr weit. Also wenn wir in der ersten Szene gesagt haben, jetzt hat er es geschafft, in den Kopf von Simba reinzugehen, da geht er mit dem Hackeball durch den Kopf von Simba und löst natürlich eine Riesenkatastrophe, ein riesentraumatisches Erlebnis in Simba aus.
Was macht Simba denn jetzt damit dann?
Er ist vollkommen hilflos, und er sagt dann, also Simba fragt Scar, okay, was soll ich denn machen? Und dann sagt Scar, lauf weg und komm nie wieder zurück, um sich quasi seinen letzten Konkurrenten des Thrones zu entledigen. Simba macht es dann auch, rennt los, dann geht Scars Blick zur Seite zu den Hyänen, und er sagt einfach nur zwei Wörter, nämlich tötet ihn. So, und damit ist, das wäre quasi die Vollendung von Scars Plan aus seiner Sicht. Also die Hyänen rennen halt hinterher, es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Spoiler, sie schaffen es nicht, Simba zu töten, weil Simba rennt einfach weg, und irgendwann fällt er vollkommen erschöpft in der Sonne hin, und Szene vorbei.
Okay, also es ist Zeit für einen Neuanfang. Jetzt Simba ist entkommen. Die Hyänen konnten ihren Plan nicht umsetzen. Scar interessiert das alles nicht. Der wird jetzt das Königreich selber regieren, nach Gutdünken. Und ja, Simba muss ja jetzt irgendwo seinen Weg machen. Also quasi ist es der Weg ins Exil für Simba, wenn man so will. Ne? Exil jetzt auch nochmal symbolisch gesagt. Er kann nicht mehr dort bleiben, wo er ist. nicht nur wegen der Schuldgefühle, sondern auch wegen dieses, ja, der Gefahr, die durch die Hyänen und dann vor allem aber auch durch Scar ausgeht, wobei er sich dessen noch nicht bewusst ist an der Stelle, glaube ich. Und jetzt kommt er aber, wo findet er denn jetzt Asyl oder Exil an der Stelle? Wo kann er hin?
Genau, dann werden, ich glaube, die heimlichen Helden des Films kommen dann, Timon und Pumba, also ein Warzenschwein und ein Erdmännchen, die quasi irgendwo an einer ganz verlassenen Stelle diesen Simba sehen. Und deren Agenda ist eigentlich, wenn wir so einen jungen Löwen auf unsere Seite kriegen, kann der uns beschützen, weil als Erdmännchen und Warzenschwein sind wir jetzt in der Nahrungskette sehr weit unten. Also das ist so deren Agenda. Deswegen sagen die, hey, lass uns mal gucken, wer das ist und vielleicht können wir uns mit denen anfreunden, dann haben wir einen mächtigen Freund. So. Die merken aber dann erstmal, okay, Simba wacht auf und ist halt total traumatisiert und will auch nicht darüber reden, was passiert. Also ich habe ganz schlimme Sachen erlebt und lasst mich doch einfach in Ruhe. Also erstmal retten sie Simba, weil sie schaffen ihn aus der Hitze der Wüste raus an so ein Wasserloch, also berappeln ihn. Simba kommt aber dann zu sich und sagt, hey, lasst mich in Ruhe, ich habe hier eine wahnsinnige Scheiße erlebt, ich habe Scheiße gebaut. Er geht wieder zurück in die Sonne, was dann auch in der Disney-Fanszene als versuchter Suizid dargestellt wird. Also quasi, er geht wieder dahin, wo er quasi fast gestorben war. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber du merkst, okay, Simba ist halt noch komplett am Ende. Und dann kommt halt dann kommt das nächste Disney-Lied, Timon und Pumba sagen sowas wie, okay, ist doch scheißegal, was passiert ist, es ist Vergangenheit. Und jetzt vergiss es doch einfach, ist doch eh passiert und Vergangenheit. Und dann kommt das berühmte Lied, das glaube ich jeder kennt, Hakuna Matata. Ich müsste tatsächlich nochmal googeln, was es wörtlich heißt, aber ich meine, es heißt wörtlich sowas wie keine Probleme, keine Sorgen.
Da kann ich dir ein bisschen aushelfen. Also es ist tatsächlich was, wo Hakuna Matata, und das Lied kenne ich auch, wusste aber gar nicht so richtig, was es genau heißt. Aber ja, es heißt alles in Ordnung, keine Sorgen oder es ist alles gut, kommt ursprünglich aus Swahili, das ist eine Sprache aus Ostafrika, die in Kenia, Tansania oder Uganda gesprochen wird. Und diese Übersetzung mit ist eigentlich alles in Ordnung, die wurde jetzt hier letztendlich auch mit übernommen. Der König der Löwen, der spielt ja in Afrika und insofern ist auch das jetzt ein Ausdruck, der quasi übernommen wurde mit in den Film. Der wird heute auch dann, er hat sich tatsächlich dann auch verbreitet von dort aus. Man könnte sagen, auch ohne dass viele es wissen, dann nutzen sie mit diesem Spruch tatsächlich dann eine ostafrikanische Bezeichnung, um eine positive und entspannte Lebenseinstellung auszudrücken. Und um das nochmal zu sagen, das heißt nicht, dass das jetzt so sein soll, dass man jetzt Probleme ignorieren soll oder irgendwie Schwierigkeiten nicht mehr im Blick haben sollte, sondern dass es eher darum geht, ja, sich nicht von negativen Gefühlen überwältigen zu lassen. Und das ist letztendlich auch die Funktion ja an dieser Stelle in dem Film. Ja? Dass Gedanken und Gefühle, die negativ sind, wir wissen alle, wie uns das an eine ganze Menge Energie rauben und kosten kann. Und Hakuna Matata ist so ein bisschen die Erinnerung daran mit, ey, denk doch mal an die positive Seiten oder positive Aspekte des Lebens und konzentriere dich darauf, was noch geschehen kann und was noch da ist. Also so ein bisschen wie das Glas ist halb voll anstatt das Glas ist halb leer. Ja, also daher kommt Hakuna Matata.
Im Film ist es dann doch die Szene, wo man sagen muss, Simba ist gerade in der absoluten Verdrängung. Also es wird einfach totgeschwiegen, was davor war. Und immer wenn Timon und Pumba ihn so fragen, okay, wo kommst du denn her, wird es einfach komplett ignoriert. Das heißt, es ist erstmal dieses, okay, er ist an einem völlig neuen Ort mit völlig neuen Freunden und verdrängt, was da passiert ist. Aber wie es halt dann so ist mit Dingen, die nicht aufgearbeitet wurden, die in der Vergangenheit passiert sind, irgendwann holen sie uns dann doch ein, wenn wir sie nicht behandeln. Und das widerfährt Simba später natürlich auch im Film. Aber erstmal ist es dieses Timon und Pumba, die zwei, ja, so ein bisschen sehr lustigen, dargestellte Charaktere, die helfen ihnen so ein bisschen erstmal darüber hinwegzukommen, indem einfach vollkommen abgelenkt wird, eine Zeit lang, ich würde sagen, so ein paar Minuten
im Film. Die machen ja selbst ihr Leben so, wie es ihnen gefällt, ne, und leben so ein bisschen in den Tag hinein. Gleichzeitig sind sie sehr weit weg von allem anderen irgendwo im Dschungel. Das sind ihre Insekten und machen sich einfach ein schickes, schönes Leben. Und das ist natürlich für Simba perfekt. Er kann einerseits so ein bisschen in dieses Exil oder die Flucht vor dem, wo er so herkommt, kann das erstmal begraben. Muss ich nicht damit beschäftigen, könnte man sagen. Die beiden interessiert es auch nicht groß, er redet nicht groß darüber und dann bleibt es halt, wie es ist. Und so wächst er langsam heran, von Tag zu Tag und versucht vielleicht auch so ein bisschen das zuzudecken, was ihm da bisher widerfahren ist, und auch diese schmerzvolle Erfahrung erstmal nicht an sich ranzulassen. Und vielleicht dahingehend, weil du das vorhin auch sagtest, Umgang mit Schuldgefühlen. Da sind natürlich enorme Schuldgefühle eingepflanzt worden. Ne? Und was er nicht macht an der Stelle, ist, sich dem zu stellen. Das kommt später im Film erst darauf. Für all diejenigen, die wissen wollen, ja, was mache ich denn, wenn mich Schuldgefühle plagen, ist natürlich erstmal zu akzeptieren, dass diese Gefühle erstmal da sind. Eben nicht wegzulaufen, wie Simmer das jetzt hier gemacht hat, sondern wirklich damit eher reinzugehen als rauszugehen. Und dann, wenn man wirklich feststellt, man hat eine gewisse Art von Schuld, die man auf sich selber hinprojiziert, dann auch zu sagen, okay, Schuld wird durch Vergebung letztendlich aufgearbeitet. Das heißt, es ist wichtig, sich selber zu vergeben, auch wenn man Fehler gemacht hat, die jetzt nicht mehr rückgängig zu machen sind. Auch, dass man das nicht im Nachhinein gut heißt, aber zumindest erklärt und damit leben kann und sagen kann, die Dinge sind, wie sie sind. Ja. Und das ist ganz wichtig, um weiterzumachen. Ja, und was natürlich helfen würde, wäre ein Gespräch über diese Themen oder über diese Schuldgefühle. Timon und Simba wären da bestimmt auch nicht ungeeignet unbedingt dazu, ja?
Timon und Pumba.
Ja, Timon und Pumba, Verzeihung, ganz genau. Nicht ungeeignet dazu, auch wenn sie so ein bisschen flapsig sind. Wir sehen das auch später nochmal. Einige Dinge überblicken sie halt selber auch nicht so ganz genau. Genau, professionelle Hilfe kann natürlich auch helfen oder Wiedergutmachung. Aber an der Stelle, das ist das, was eben Simba jetzt nicht macht, sondern er wächst heran und so in ihm bleibt dieses Schuldgefühl halt haften, bis etwas Neues passiert dann.
Genau, also in diesem Lied Hakuna Matata wird er dann auch in der Filmszene erwachsen. Also man merkt sozusagen, dass jetzt mehrere Jahre übersprungen wurden. Ich weiß nicht, wie so ein Löwenleben ist, aber wird er vom kleinen Löwen ist er plötzlich der große mit Mähne. Also wir überspringen jetzt einen großen Zeitraum. Und dann gibt es so eine Szene, es muss gar nichts passieren, weil in Simba selber kommt es halt einfach wieder. Es gibt da so eine Szene, wie die einfach da wieder rumgetollt sind, Simon Pumba und, wen habe ich vergessen, Timon. Und dann sitzen sie so satt auf dem Gras und gucken nach oben. Und es gab am Anfang so eine Szene, wo dieses Vater-Sohn-Gespräch von Mufasa und Simba gab, wo dann Simba gefragt hat, hey, was ist da eigentlich da oben? Und Mufasa sagt, hey, das ist wir sagen, das sind die Könige der Vergangenheit, die auf uns herabschauen und wenn wir nicht weiterhelfen, nicht weiter wissen, die uns den Weg leiten. Und als sie da im Gras sitzen, kriegt Simba so ein Flashback und muss sich quasi an diese Szene erinnern. Und der merkt dann so, ich glaube, Timon oder Pumba stellt die Frage, hey, was glaubt ihr eigentlich, was da oben ist? Und sie witzeln halt total albern darüber. Irgendwie Pumba sagt sowas wie, ich glaube, das sind einfach ganz große Gasbällchen, die einfach da drum sind. Und dann lachen sie sich halt tot und einer rülpst noch. Und dann fragt Timon so zu Simba, sag mal, was glaubst du eigentlich, was da oben ist? Und dann merkst du, in Simba kommt halt so die Vergangenheit wieder hoch und er erinnert sich an diesen Moment, erinnert sich auch seiner Vergangenheit und sagt dann halt das im Sinne von, jemand hat mal zu mir gesagt und Timon und Pumba witzeln halt darüber und dann geht halt Simba nachdenklich weg. Aber du merkst halt schon so, okay, da kommt was hoch in Simba, auch nach Jahren. Also wir haben jetzt hier im Film wirklich Jahre übersprungen. Da kommt was wieder hoch.
Du merkst halt die Macht von Narrativen, ne? Also das, was er glaubt, was einmal bei ihm eingepflanzt ist, so könnte es sein, was auch von seinem Vater kommt, eine sehr Person mit einer starken Verbindung. Das ist halt das Bild, was sein Denken dann noch ein Stück weit prägt oder das, was er glaubt, was wie ist. Und das ist ja ein sehr tröstlicher Gedanke zu sagen, da oben wachen halt meine Ahnen über mich und weisen mir den Weg. Und ich glaube, der Vater hat ja damals auch gesagt, irgendwann werde ich das auch so tun. Ja, genau. Also er nimmt so ein Stück weit seinen Tod vorweg. Im Prinzip begegnet er seinem Vater dann da an der Stelle auch wieder. Und ja, da bricht es wieder hoch, was in ihm schlummerte. Ne? Die Erinnerung an den Vater, diese nicht durchlebte Trauer, das nicht beweinen oder betrauern können des Vaters, weil er das eigentlich gar nicht verarbeitet hat. Er konnte nicht mit jemandem reden. Das macht er auch an dieser Stelle nicht. Ja, an der Stelle kann man sagen, das würde wirklich helfen, im echten Leben natürlich mit jemandem auch zu sprechen, das Leid zu teilen, die Gefühle anzuerkennen und gleichzeitig dann aber auch wieder an die schönen Momente zu erinnern. Und das war ein sehr schöner Moment, wo er mit seinem Vater dort im Gras lag und genau diesen Gedanken so gesponnen hat, dass von dort oben die Sterne letztendlich über ihn wachen, ja, und ihn auch ständig begleiten. Ein sehr starkes Narrativ, weil Sterne natürlich immer da sind. Egal, wo dich auf der Weg befindest, egal, wo du hin und weg rennst, sind Sterne immer da und du wirst immer einen Kontakt haben und damit auch einen Kontakt zu diesem Narrativ.
Genau. Das alleine reicht als Punkt noch nicht aus, dass er irgendwie überlegt, zurückzugehen. Aber es gibt noch zwei weitere Punkte. Der erste Punkt ist, was man einfach in ganz kurzen Filmsequenzen zeigt, dass also Scar an die Macht gekommen ist, aber dass das Königreich unter ihnen halt total verkommt. Also quasi er hat dann die Hyänen ins Land, also hat quasi das Gleichgewicht, was Mufasa immer so wichtig war, komplett außer Acht gelassen, weil er brauchte ja die ganzen Hyänen, um an die Macht zu kommen. Jetzt sind sie da, dann gibt es zu wenig Essen und alles verkommt. Aber dadurch, dass alles verkommt, müssen die Löwen quasi immer weiter jagen. Also müssen quasi den Jagdradius immer größer ziehen. Und so kommt es, dass Nala durch Zufall auf Simba stößt.
Mal ganz kurz, bevor wir da auf diese Episode, wo die sich wieder treffen, jetzt reingehen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es, dass durch diese Anführerschaft von Scar letztendlich diese Löwen-Community über ihre Verhältnisse lebt, über die Maßen ihre Umwelt ausbeutet, wenn man so sagen kann. Und deswegen sie immer weitere neue Gründe erschließen müssen, oder?
Ja, genau. Also quasi davor war es ja so, dass die Hyänen woanders waren. Jetzt bin ich kein Biologie-Experte, aber ich glaube, Hyänen größtenteils ja Aasfresser, oder? Glaube ich. Also quasi auf jeden Fall ist es so, er hat den Hyänen versprochen, hey, wenn ihr mich an die Macht führt, dann dürft ihr mit ins Löwenkönigreich und dann kriegen wir alle frisches Fleisch. Und das ist quasi das, was das Gleichgewicht hat vollkommen. Dass halt quasi jetzt nicht nur die normale Nahrungskette da ist, sondern dass er jetzt quasi die Hyänen auch per Macht seiner Position zu den Löwen hieft. Ja, und das bringt das Gleichgewicht durcheinander. Damit gibt es zu wenig Essen.
Und die Löwen müssen quasi dafür sorgen, also wie Steuern bezahlen, dass sie letztendlich dann auch die Hyänen was zu fressen haben.
Genau.
Und damit gibt es mehr Fleisch verbraucht als vorher und damit kommt das Gewicht so ein bisschen aus.
Und Scar hat natürlich einen Löwen erzählt, dass nicht nur Mufasa gestorben ist, sondern dass auch Simba tot ist. Er dachte es auch. Also er dachte ja wirklich, dass Simba tot ist und so. Und somit trifft halt Nala auf Simba. Zunächst mal wird gar nicht über die Vergangenheit gesprochen, weil die einfach wahnsinnig froh sind, sich wiederzusehen. Und ich meine, für Nala ist Simba gerade auferstanden. Und dann denkt man am Anfang, boah, cool. Und dann kommt es auch zu einer Liebesnacht zwischen Simba und Nala. Also quasi das, was Zazu am Anfang prophezeit hat. Sie werden dann ab in der Szene auch ein paar. Man denkt so, alles gut, okay. Bis auf, dass Nala halt anspricht, hey, jetzt wo du lebst. Also Nala, es macht dann so Klick in ihrem Kopf. Moment mal, jetzt wo du lebst, da bist du ja eigentlich der König. Also solltest du jetzt eigentlich mit mir mitkommen und solltest deinen Platz einnehmen, weil das ist auch deine Pflicht und deine Verantwortung. Und dann wiegelt halt Simba total ab und sagt, ach, du verstehst gar nichts und lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Hier ist doch alles toll, du hast es doch gesehen. Aber du merkst, es ist einfach der zweite Punkt, wo Simba so einen kleinen Call to Action bekommt, im Sinne von, vielleicht solltest du etwas verändern.
Ja, und wie in jeder guten Heldenreise verweigert er sich natürlich diesem Ruf des Abenteuers erstmal und sagt,
ach,
ist nicht meine Tasse Tee.
Noch, aber jetzt kommt der dritte Ankerpunkt und der ist dann letztlich der, dem auch Simba folgt. Also sie streiten sich dann so ein bisschen, weil Simba sagt, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß und er rennt dann weg. Dann kommt der Affe Rafiki. Der Affe Rafiki, der ist davor im Film kaum aufgetreten. Der war am Anfang der, wenn man so will, die Taufe von Simba. Der Simba in der Hand, der wird so als weiser Mentor wird da so dargestellt. Also Schamane, so, ne? Ja, ich würde es auch so, genau. So. Und der läuft dann quasi Simba hinterher. Der hat geahnt, dass Simba noch lebt. Der hat das irgendwie so in der Luft gerochen. Und der, als Simba dann wegläuft, läuft er den hinterher und am Anfang nervt er Simba und Simba sagt, lass mich nur, du kennst mich doch gar nicht. Und dann sagt er so, okay, doch, ich kenne dich sehr wohl, du bist Mufasas kleiner Sohn. Dann wird der Simba hellhörig und führt dann dazu, dass er Rafiki doch folgt und Rafiki bedient sich dann halt so eines Tricks und er sagt dann sowas wie, hey, nee, Mufasa ist gar nicht tot, er lebt in dir. Also sie gehen dann zum Wasserloch, er sagt, schau ganz tief hinein und Simba sieht halt sein eigenes Spiegelbild. In dem kindlichen Disney-Film fängt das Spiegelbild dann an zu reden mit Mufasas Stimme, was dann letztlich wahrscheinlich in der Realität ein Selbstgespräch von Simba ist, aber Mufasa sagt quasi zu Simba, du hast vergessen, wer du bist und somit hast du auch mich vergessen. Also quasi er redet ihn so ein bisschen so oder Simba redet sich ins Gewissen und Simba sagt, nein, ich würde dich niemals vergessen. Aber du merkst, in Simba kommt es quasi hoch im Sinne von, okay, ich werde da wohl wieder rein müssen. Und dann ist Simba und dann gibt es auch so eine Szene, wie Simba so im Kreis rennt und so ein Selbstgespräch führt mit, ich muss zurück, ich muss allen helfen. Im nächsten Augenblick sagt er aber, ich habe aber so viel Scheiße gebaut, ich kann da eigentlich nicht zurück. Also er ist dann in so einem Hin-oder-Her-Modus.
Das innere Dilemma, ne? Das innere Dilemma, das da sichtbar wird. Und gleichzeitig ist auch ein bisschen Schuldgefühl wieder, was ihn antreibt, ne? Dass es irgendwie sein Motor ist, so das Gefühl von Schuld und den Dingen wieder richtig entsprechen zu müssen und gleichzeitig hier aber auch die Dinge gerade zu rücken und seinen Platz irgendwie zu finden. Also das ist dieser Call to Action, den du da an der Stelle meintest. Ja.
Genau. Und dann führt, also letztlich sind wir jetzt quasi bei dem Zitat unserer Folge auch, wenn man so will, eins der. Der Film hat viele Messages, aber so eine der wichtigsten Messages, weil Simba sagt dann, ja, aber in der Vergangenheit sind so schlimme Dinge passiert, die tun immer noch weh. Und dann nimmt Rafiki den Stock und haut Simba auf den Kopf. Und dann sagt Simba, aua, warum hast du es getan? Das tut weh. Und Rafiki sagt, ist so scheißegal, ist Vergangenheit. Und dann sagt Simba, ja, aber es tut immer noch weh. Und dann sagt Rafiki, ja, die Vergangenheit kann wehtun, aber so wie ich das sehe, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man läuft davon oder man lernt daraus. Dann will Rafiki Simba nochmal auf den Kopf schlagen und Simba weicht aus. Das ist halt quasi die Message von Rafiki, schau, du hast gelernt. Und das jetzt natürlich übertragen darauf, merkt man, dass in Simba halt etwas reibt, ja, das tut weh, was da passiert ist, aber ich muss daraus lernen und ich muss meinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Und das ist quasi die Szene, wo Simba beschließt, zurückzurennen und sich seiner Vergangenheit zu stellen. Genau. Und dann macht er sich auf und rennt los. Dann kommt es zum großen Showdown. Also jetzt sind wir quasi im Showdown. Ich überspringe jetzt ein bisschen etwas, aber es ist, Simba kommt zurück und er denkt ja immer noch, er war schuld an Mufasas Tod. Er trifft dann auf Scar, der erstmal natürlich sehr negativ überrascht ist, dass Simba noch lebt, auch so ein bisschen vorwurfsvoll zu den Hyänen guckt. Und Simba sieht halt quasi, was Scar angerichtet hat und er sagt, so Scar, nochmal lasse ich mich nicht von dir reinlegen, ich will jetzt hier König werden. Und Scar macht erstmal, ja, das können wir gerne so machen, Scar versucht halt nochmal in den Kopf von Simba reinzugehen. Er sagt, aber du erinnerst du nicht, was da passiert ist? Also bist du denn darüber so hinweg, dass du meinst, du kannst König werden? Und dann sagen halt die anderen Löwen da, wovon redet Scar? Also, und dann sagt Scar, ach, du hast dein kleines Geheimnis noch gar nicht verraten. Und da merkt man, also er ist ja nicht schuld, es war ja eine Falle von Scar, aber man merkt hier die Reife von Simba, er dreht sich dann um und offenbart sich den Löwen. Also quasi, er ist bereit, also er denkt ja immer noch, er wäre schuld, aber er sagt quasi, es tut mir leid, ich muss es euch ganz ehrlich sagen, aber ich bin verantwortlich für den Tod von Mufasa.
Er übernimmt Verantwortung für das, was geschehen ist. In dem Glauben, dass er dafür verantwortlich wäre oder ursächlich verantwortlich, was er ja nicht ist.
Genau, aber sagen wir so, wenn er es gewesen wäre, würde er jetzt Verantwortung übernehmen. Das heißt, er stellt sich, aber sucht es auch nicht zu verharmlosen, er sagt es direkt, er stellt sich dem. So, und dann kommt es zum großen Kampf. Dann kommt es zum großen Kampf zwischen Scar und Simba. Also Simba hat sich seine Verantwortung gestellt und will natürlich trotzdem König werden, weil er auch sagt, hey, ich habe einen Schlamassel gebaut, das will ich aber jetzt nicht nochmal bauen. Ich will das Königreich hier wieder auf Vordermann bringen. Und es kommt zum großen Kampf und dann kommt, dann wird eine große Charaktereigenschaft von Scar, nämlich auch ein bisschen Selbstüberschätzung und ein bisschen Eitelkeit, wird Scar selber zum Verhängnis, weil er hat dann Simba eigentlich so weit. Übrigens, wenn man diesen Kampf beobachtet, dann merkt man auch, Simba ist körperlich überlegen und das einzige Mittel, wie Scar überhaupt in diesem Kampf ist, halt immer irgendwelche Listen, indem er so Sand in die Augen streut oder so Glut. Das ist
unfair play.
Genau, das ist so, so kann man den Kampf ganz gut beschreiben. Ob jetzt ein Kampf überhaupt faire Elemente hat, ist das andere, aber man merkt halt, Scar kommt sowas wie Sand in die Augen, mal Glut in die Augen. Also nicht so das Offensichtliche, wir schlagen uns mit unseren Tatzen gegenseitig. Und dann hat der Simba eigentlich so weit, es ist dann quasi eine Parallelsituation wie zum Tod von Mufasa. Also Simba stürzt, ist am Felsenvorsprung und wird nur noch von Mufasas Pfoten gehalten. Also aus Scars Sicht könnte man sagen, Scar hätte einfach nur loslassen müssen, Simba wäre gestorben und wahrscheinlich wäre alles so weitergegangen. Aber diesen Moment will halt Scar auskosten. Also er will halt Simba leiden sehen. Er will, dass Simba quasi kurz vor seinem Tod nochmal erfährt, du, ich habe dich verarscht. Du bist gar nicht verantwortlich für den Tod. So. Das heißt quasi, er kostet es aus, er quält Simba, er foltert Simba, könnte man ja fast schon sagen da. Und dann flüstert er Simba ins Ohr, ich tötete Mufasa. Das führt bei Simba aber dazu, dass er alle Kräfte nochmal mobilisiert hochspringen kann. Ja, und dann halt quasi zurück im Kampf ist. Und ich
Da sieht man
glaube.
auch mal, wenn ich kurz unterbreche, da sieht man mal die Kraft von Wut und Ärger. Ja?
Ja.
Also diese Kraftreserven, die er da mobilisiert, während er da hängt an diesem Felsvorsprung und hört dann aber diese Ungerechtigkeit und auch dieses, ja, für ihn ja, man könnte sagen, was ihn ja seiner Schuld entledigt, auch so ein Stück weit. Und da kriegt er so einen Ärger, so eine Wut, auch wenn es jetzt nicht so überdramatisch dargestellt wird, aber das ist ja das, wo er dann seine Kräfte mobilisiert und sagt, nee, also so kann es jetzt nicht zu Ende gehen. Und
Ja.
dreht dann das Ganze nochmal.
Und gleichzeitig passt es aber auch total zu der Charaktereigenschaft von Scar. Also ich höre ja gerne True Crime Podcasts, wo ich auch mal gehört habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es die meisten sind, aber sehr, sehr viele Verbrechen oder sehr viele Verbrecher fliegen auch deswegen auf, wegen der eigenen Eitelkeit. Also entweder sozusagen, dass sie so ein Gefühl haben, ich mache hier die ganze Zeit die perfekten Verbrechen, aber niemand bringt mich in Verbindung, dass sie deswegen halt irgendwann anfangen, sozusagen, hey, ich will da auch für diese perfekten Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Oder dass die Polizei auch manchmal absichtlich in der Berichterstattung manchmal so den Verbrecher so ein bisschen tölpelhaft darstellt, weil sie ja halt dann in ihrer Ehre, in ihrer Eitelkeit gekränkt sind und dann halt quasi anfangen, Fehler zu machen. Also auch hier kann man quasi die Parallele zu sagen, es passt sehr zu dem Charakter, wie es dargestellt wurde im Film, dass er genau sagt, also dass er halt quasi genau da ja, wenn man so will, aus seiner Sicht einfach ein Fehler beginnt, weil er hätte einfach nur loslassen müssen und sein Plan wäre quasi vollendet gewesen.
Ja, und gleichzeitig macht er dieselbe Symbolik, die er bei dem Königsmord davor gemacht hat, nämlich nochmal etwas ins Ohr flüstern und dann erst exekutieren. Und das wird ihm jetzt hier zum Verhängnis.
Genau. Und dann, ich glaube, dann kann man quasi Long Story Short machen, Simba überwältigt dann Scar. Und dann ist auch, wenn man so will, Films auch diese Szene nochmal dann in umgekehrten Rollen dargestellt. Simba sagt, oder Scar sozusagen, da merkt man auch, dass Scar ein sehr opportunistisch handelnder Charakter ist. Der entdeckt dann sofort, okay, den Kampf habe ich verloren. Und er sagt dann auch, du, das war aber gar nicht mein Plan, das waren alles die Hyänen und okay, du bist König und was kann ich denn tun? Ich möchte einfach nur weiterleben, ich lebe unter euch, was kann ich tun? Da sagt Simba aber dann sozusagen in umgekehrten Rollen, lauf, lauf und komm nie mehr zurück. Also das, was Scar ihm nach Mufasas Tod gesagt hat. Und dann endet was heißt leider? Also gut. Dann endet das Leben von Scar, weil er dann quasi von den Hyänen überwältigt wird, gegen die er sich dann kurz vor seinem Tod gestellt hat. Also wenn man so will, das Kartenhaus von Scar bricht zusammen.
Also weil er in alle Richtungen halt für sich dann wütend optimiert. Er versucht sich ja einzuschleimen bei Simba, indem er sagt, ach, die Hyänen waren an allem schuld und so weiter. Ich war es ja gar nicht. Das hören die natürlich und ja, begleichen diese Rechnung dann für sich. Okay.
Ich
Damit
würde
hat das
sagen,
natürlich diese Heldenreise einen heldenhaften Abschluss gefunden. Ist natürlich jetzt an dieser Stelle auch eine märchenhafte Erzählung. Das heißt, die Heldenreise tatsächlich, Simba ist zurück, das Königreich blüht wieder auf, der rechtmäßige Herrscher ist dort und vor allem dieses Gleichgewicht, über das wir sprachen, ist dann wieder im Einklang. Also eine verantwortungsbewusste Führung oder Kultur dann an der Stelle kann sich wieder den Raum bahnen. Und so geht es im Sinne dieser, du hast es ja vorhin schon gesagt, vereinfachten Geschichte und vereinfachten Erzählung dann doch zu Ende. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die Denkanstöße, auch über die wir jetzt ja sprachen, durchaus das Zeug haben, mal ja, durch verschiedene bestimmte Perspektiven den Mehrwert dieses Films nochmal nach vorne zu bringen. Also zum Beispiel, wie geht man eigentlich mit Macht um, wenn man in so einer verantwortungsvollen Position ist? Wie stellt man sich zu Themen wie Gemeinwohl? Was hat das Ganze mit Verarbeitung von ja, tatsächlich traumatischen Erlebnissen damit zu tun, wie man das Ganze auch verarbeitet, wie man mit seinen eigenen Schuldgefühlen umgeht, aber wie es vielleicht auch Zeit braucht und Abstand, um da erstmal diese entsprechenden Kapazitäten dann auch aufzubauen. Ja, und wie letztendlich jemand seine eigene Identität findet, die er zunächst verleugnet, dann aber dennoch findet und sich dorthin entwickelt. Insofern, ja, eine ganze Menge spannende Perspektiven. Und in einem Film, den man durchaus mit Kinderaugen anders guckt als mit Erwachsenenaugen. So hast du es ja vorhin auch nochmal dargestellt.
Ja, und ich glaube, um vielleicht abschließend am Ende der Folge auch nochmal zu sagen, vielleicht haben wir ein paar Zuhörer und ein paar Zuhörerinnen, die den Film vielleicht aus der Kindheit kennen. Vielleicht jetzt nochmal die absolute Empfehlung, wenn man ihn vielleicht nur als Kind gesehen hat, ihn jetzt nochmal als Erwachsener, vielleicht genau mit diesem Perspektiv, mit diesem Blickwinkel zu schauen. Und man wird ein völlig neues, alternatives Filmerlebnis haben.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen was Neues entdecken, was man vorher nicht gesehen hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, der Film ist super schaubar mit der ganzen Familie tatsächlich. Und gleichzeitig, aber du hast vorhin auch gesagt, man darf jetzt keine überhöhten oder vertieften Charaktere hier erwarten. Es ist eine sehr einfache Geschichte, die halt auch so zugespitzt ist, damit das Ganze auch verdaubar ist, aber sich dann auch in einem gemeinsamen Gespräch über den Film dann durchaus nochmal den einen oder anderen andere Vertiefung dann
genießen darf. Genau. Und so wie du gerade gesagt hast, Simba ist wieder an der Macht. Das Gleichgewicht, also er arbeitet dran und er schafft es auch. Also man sieht, die Landschaften blühen wieder aus. Er stellt das Gleichgewicht wieder her. Und der Film schließt dann auch das ist sehr passend, der Film schließt mit dem gleichen Lied ab, mit dem er angefangen hat, nämlich der Circle of Life, der ewige Kreis des Lebens.
Ja, und damit schließen wir die Folge für heute. Danke, Christian, dass du uns mitgenommen hast und eine deiner wertvollsten Kindheitserinnerungen oder Erfahrungen auch mit diesem Film, dass wir das nochmal ausleuchten konnten, die Geschichte und den Plot nochmal hier so ein Stück weit ausgestellt haben. Und jeder, der den Film jetzt schauen will, bei Disney Plus gibt es den, glaube ich, aktuell noch. Es gibt ein paar andere Verfilmungen auch. Ich habe gesehen, es gibt auch eine Verfilmung, die tatsächlich mit echten Tieren, so wie es aussieht, jedenfalls. Es gibt noch ein paar andere Teile, aber das hier ist letztendlich das Original und
meine Empfehlung,
die wir uns bezogen haben.
Meine absolute Empfehlung ist auch, sich nicht die Realverfilmung, sondern das Original anzuschauen. Ich habe den Fehler gemacht, dieser Film, der mich begeistert hat, und ich habe die Neuverfilmung gesehen und es ist nicht das Gleiche. Also schaut euch auf jeden Fall das Original von 94 an. Es gibt auch noch eine Fortsetzung, es gibt einen Teil 2, es gibt einen Teil 3, den kann man gucken, muss man nicht, aber falls ihr noch keinen Film dieser Reihe gesehen habt, fangt mit dem Original von 94 an, den Zeichentrickfilm. Auf Disney Plus, genau.
Und dann lasst euch inspirieren, was dazu euch an Alltagserfahrung auffällt. Und wenn ihr, wie andere Zuhörerinnen auch, uns Tipps geben wollt oder Fragen habt zu den aktuellen Folgen oder wir sollten etwas mal besprechen, was für euch interessant ist, was für euch ein popkulturelles Phänomen ist, was es zu betrachten gilt, dann schreibt uns auf jeden Fall entweder an Business Popkultur auf Instagram oder an bbk.podcast@gmail.com. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon mal auf die nächste Folge und haben da noch einiges im Petto. Christian, vielen Dank für heute.
Danke, Andi, und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.